Hi, hello and welcome. Herzlich willkommen bei Biz and Beyond, dem Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV.
Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten unter anderem über ihr Business, ihren Erfolg und den Weg dahin. Und wir, das sind Sandra Navidi in New York
und Ulrich Reitz in Köln.
Unser heutiger Gast steuert seit 4,5 Jahren den Düsseldorfer DAX-Konzern Henkel. Und dass Henkel Wasch- und Reinigungsmittel herstellt, das wissen viele. Aber die Firma hat auch einen großen Industriebereich, der unter anderem Klebstoffe und Dichtstoffe produziert. Henkel ist 147 Jahre alt, beschäftigt weltweit rund 48.000 Mitarbeiter. Der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 21,5 Milliarden Euro. Herzlich willkommen hier bei Biz & Beyond, Henkel-Chef Carsten Knobel.
Hallo Herr Reitz, freut mich, Sie zu sehen und zu hören und natürlich Frau Navidi, Sie ebenfalls.
Hallo aus New York, Herr Knobel.
Hallo.
Herr Knobel, Sie hatten ja keinen einfachen Start. Kurz nachdem Sie Vorstandschef wurden, kam die Corona-Pandemie mit Lockdowns und Umsatzeinbrüchen und als sich das dann etwas entspannte, dann begann der Krieg gegen die Ukraine und Sie mussten Ihre Russland-Geschäfte aufgeben. Können Sie überhaupt noch Normalbetrieb? Gibt es das noch in diesen Zeiten?
Ja, um ganz ehrlich zu sein, Normalbetrieb, glaube ich, wie Sie schon sagen, hat es in den letzten 4,5 Jahren nicht gegeben. Ich denke aber auch, es wird auch in Zukunft keinen richtigen Normalbetrieb mehr geben. Denn wie gesagt, die Herausforderungen, gerade die auch von der externen Seite herausgekommen sind, sei es Umbrüche in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, sei es die von Ihnen angesprochenen Krisen, die geopolitische Situation, in der wir uns bewegen, Energiekrise, Inflation. Sicherlich wird es das hoffentlich nicht mehr alles gleichzeitig in den nächsten Jahren geben. Aber das ein oder andere Thema wird uns, glaube ich, immer wieder entsprechend treffen und auch beeinflussen. Und wie Sie schon gesagt haben, ich bin ja Anfang Januar 2020 in das Amt des CEOs von Henkel gekommen und hatte mir sicherlich in den Wochen vorher und auch in den ersten Wochen Gedanken gemacht, wie wir denn Henkel weiterentwickeln sollen, können und müssen. Und interessanterweise hatten wir Anfang März 2020 geplant gehabt, in London vor den Journalisten, vor dem Kapitalmarkt und anschließend vor allem mit unseren Führungskräften, wir hatten knapp 800 Leute nach Düsseldorf eingeladen, wollten wir eigentlich unsere Strategie nach vorne, also die Transformation, die wir angehen wollten, auch kommunizieren. Und ich glaube, das brauche ich Ihnen nicht sagen. In so einer Situation ist natürlich der persönliche Kontakt eigentlich extrem wichtig, sowohl mit den Mitarbeitern, aber auch natürlich mit dem Kapitalmarkt und den Journalisten. Und wie gesagt, das Ganze war geplant für Anfang März und 3 Tage vor diesem Event haben wir alles absagen müssen. Also alles absagen im Sinne von Umstellen von einer persönlichen Situation wegen Covid auf eine virtuelle Situation, sicherlich damals auch schon mal herausfordernd, das Ganze in so einer schnellen Situation umzusetzen. Und eine Woche später sind wir dann in einen weltweiten mehr oder weniger Lockdown gegangen. Und Sie können sich vorstellen, dass das natürlich nicht nur für mich, sondern für alle Mitarbeiter eine riesen Herausforderung gewesen ist. Denn gerade wenn man strategisch die Dinge verändern will, will man ja schon den persönlichen Kontakt in den Ländern, in den Regionen haben. Und das Ganze umzustellen in so einer kurzen Zeit war sicherlich erstmal die erste Herausforderung, die nicht so einfach war. Und das Ganze hieß dann echtes Krisenmanagement. Und ich glaube, das haben wir richtig gut hingekriegt als Team. Und da zeigt sich halt auch, als einzelne Person kann man da wenig anrichten, sondern das Ganze war natürlich wirklich als gemeinsames Team. Und bevor wir dann gegangen sind, wie können wir bestimmte Strategien umsetzen oder was müssen wir ändern, war natürlich der Fokus auf die Mitarbeiter. Ja, weil hohe Unsicherheit, was passiert, und da ging es ja jetzt nicht nur um den Arbeitsplatz, sondern da ging es ja so, wie komme ich zu Hause zurecht, wie komme ich mit der Familie zurecht. Und ich glaube, wir haben da, glaube ich, kann jetzt natürlich eher für Henkel sprechen als für andere Unternehmen. Wir haben einige, glaube ich, ganz wichtige Weichen gestellt. Wir haben das Gehalt unserer Mitarbeiter nicht nur weitergezahlt, sondern wir haben relativ schnell in 2020, wir haben einen relativ hohen Anteil an variabler Vergütung, wir haben einen hohen Anteil an variabler Vergütung sozusagen den Mitarbeitern zugesagt, damit von vornherein sozusagen die persönliche Situation nicht in eine Schieflage gerät. Wir haben keine Kündigungen wegen Covid ausgesprochen, wir haben keine Staatshilfen in Anspruch genommen und wir haben für unsere Aktionäre auch Dividenden voll weitergezahlt. Also das waren schon wichtige Weichenstellungen ganz am Anfang, gleich, sag ich jetzt mal, im ersten halben Jahr in dieser Situation.
Welche Learnings, persönlichen Learnings haben Sie denn mitgenommen aus dieser Zeit, wo Sie sagen, also hat so vieles verändert, auch im privaten Umfeld gab es so Herausforderungen?
Ja gut, ich meine, eine Sache, die sich nicht nur für mich verändert hat, sondern die wir dann ja auch in Form einer Policy in unser Unternehmen integriert haben, war halt die Frage, vorher kann man überhaupt von zu Hause, also kann man überhaupt flexibles Arbeiten entsprechend umsetzen. Und ehrlich gesagt hatte ich vorher große Zweifel daran. Also vorher meinte ich vor der Covid-Pandemie. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, im ersten Teil ging es ja nicht anders aufgrund des Lockdowns, weil man war ja gar nicht, also es gab ja nur wenige Leute, die überhaupt denen erlaubt war, ins Büro zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ein Positives aus der Corona-Pandemie und auch ein Learning für mich ist einfach, ich persönlich habe gute Erfahrungen in der Krise gemacht mit flexiblen Arbeiten und das hat dann dazu geführt, dass wir in 2021 unsere sogenannte Smart Work Policy ins Leben gerufen haben, wo wir gesagt haben, bis zu 40% der Arbeitszeit kann im Sinne flexibel, muss nicht aus dem Büro heraus erledigt werden, in Abstimmung mit dem Vorgesetzten. Das war für uns waren da zwei Dinge wichtig. Erstens, ich habe eine klare Philosophie, die heißt, ich glaube daran, dass wir mehr Wert erzielen, wenn wir zusammen sind, persönlich zusammen sind, weil das einfach für mich ein anderes Arbeiten ist. Deswegen 60-40, also der Großteil der Arbeit oder der größere Anteil sollte sozusagen in einer physischen Form gebracht werden. Auf der anderen Seite sieht man ja einfach, dass es viele Belange gibt, entweder privater oder sonstiger Natur, wo man einfach mal die Flexibilität haben möchte und benötigt, auch von zu Hause zu sein. Bei, ich sag jetzt mal, jungen, alleinstehenden Personen, sei es der Handwerker, sei es ein Arzttermin oder ähnliches oder im Sinne von kümmern um Familienmitglieder, um Eltern oder ähnliches, wo es, glaube ich, wichtig gut ist, dass man diese Flexibilität jetzt hat. Und ich glaube, das ist für mich zumindest ein wichtiges Learning aus Covid, was wir auch letztendlich etabliert haben und weiterhin auch so geregelt haben. Und ich finde das wichtig, dass man die Erfahrung machen konnte, weil ich vorher einfach sehr skeptisch war.
Die Covid-Pandemie war gerade ausgestanden, mehr oder weniger. Dann kam die Russland-Krise, der Krieg gegen die Ukraine. Wie hat sich das in Ihrem Unternehmen bemerkbar gemacht? Sie sind ja auch international aufgestellt. Können Sie vielleicht auch einen Überblick geben, in welchen Ländern Sie tätig sind und wie Sie diese Ansammlung von verschiedenen Krisen gemanagt haben? Denn der Komplexitätsgrad ist ja da enorm hoch.
Ja, Frau Navidi, also erstmal, Sie haben ja jetzt den sozusagen die Kurve oder mir die Kurve gegeben. Covid war zu Ende, in Anführungsstrichen. Das hat uns ja 2 Jahre beschäftigt und dann kam, wie gesagt, der schreckliche Krieg, der ja leider immer noch andauert, am 24. Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Und ja, das war natürlich für uns eine relativ, Überraschung in dem Sinne, es hat ja kaum einer mit so einem Akt erstmal gerechnet. Ich denke, wir haben insgesamt früh gehandelt oder sehr früh gehandelt. Zum einen, wir haben sämtliche Investitionsentscheidungen oder Investitionen und Werbeausgaben innerhalb von 48 Stunden nach dem Kriegsbeginn gestoppt, also einen relativ klaren Cut gezeigt und haben uns dann wenige Wochen danach entschieden, das Russland-Geschäft aufzugeben. Und das war sicherlich keine einfache Entscheidung für uns, denn Russland mit mehr als 1 Milliarde Umsatz, mit einer hohen Profitabilität für das Gesamtunternehmen, 2.500 Mitarbeiter, seit 30 Jahren von Grund auf aufgebaut, 11 eigene Produktionsstätten. Also warum gebe ich die Fakten? Weil das natürlich zeigen soll, dass wir uns natürlich intensiv damit beschäftigen mussten, so ein Geschäft weiterzuführen oder aufzugeben. Und Wir waren dann relativ schnell klar, obwohl das ja teilweise in der Presse anders dargestellt wurde, im Sinne von Knobel, der Zauderer oder derjenige, der nicht schnell zu einer Entscheidung kommt. Aber ich denke, wenn man sich das jetzt rückblickend anschaut, wir haben nach 8 Wochen die Entscheidung getroffen, rauszugehen, haben dann einen sehr komplexen Prozess gesteuert, der ein Jahr gedauert hat und sind dann und haben dann das ganze Kapitel Russland im April 23 abgeschlossen mit einem Verkauf des Geschäftes. Und ich kann mich noch erinnern, viele Unternehmen hatten angekündigt, das auch zu machen, aber bis heute ist es letztendlich so, und wichtig ist das, das soll jetzt nicht als Kritik zu verstehen sein, wenn ich mein Wettbewerbsumfeld anschaue, also im Konsumgütergeschäft oder auch in der Klebstoffindustrie, gibt es jetzt nicht sehr viele Unternehmen, die den gleichen konsequenten Schritt vollzogen haben.
Wie energieabhängig ist Henkel?
Ja, das ist jetzt losgelöst natürlich jetzt von Russland zu sehen, gehe ich mal von aus, Sie meinen das also insgesamt. Und da ist das, ich nenne es jetzt mal aus meiner Sicht das Gute, wir sind nicht in energieintensiv. Das heißt, in beiden Geschäftsbereichen, wir haben ja 50% unseres Geschäftes, Herr Reitz, Sie hatten das ja am Anfang ausgeführt, knapp 22 Milliarden Umsatz. Also die Hälfte davon ist Konsumgütergeschäft, die andere Hälfte ist Klebstoffgeschäft. Vorrangig Industriegeschäft. Beide Bereiche sind weniger energieintensiv. Das heißt, wir haben an sich damit im ersten Schritt oder direkt jetzt nicht so eine starke Auswirkung. Aber das trifft uns irgendwann mal einige Monate später, denn indirekt sind wir natürlich abhängig von vielen Lieferanten, die in energieintensiven Industrien beziehungsweise Vorprodukten unterwegs sind, die dann natürlich unsere Ergebnisrechnung mit der Versetzung von ein paar Monaten dann entsprechend treffen. Also als Beispiel BASF ist einer unserer sehr, sehr großen Lieferanten für beide Geschäfte. Und darüber brauche ich ja, glaube ich, nicht sprechen, welche Herausforderungen, was das Thema Energie angeht, natürlich nicht nur in Deutschland, aber natürlich dort vor allem an dem Standort Ludwigshafen sind. Und das in der Konsequenz trifft uns natürlich dann ebenfalls. Und damit sind wir eigentlich alle im gleichen Boot. Ich bin ja auch neben meiner Verantwortlichkeit hier bei Henkel auch ja im Vorstand des VCIs, also Verband der Chemischen Industrie. Und wir haben so viele Arbeitsplätze, die in Deutschland von der Chemieindustrie abhängen und sehr viele energieintensive Prozesse. Von der Seite hohe Energiekosten sind natürlich in dem Zusammenhang eine große Herausforderung, weil sie möglicherweise dazu führen, dass Investitionsentscheidungen nicht mehr in Deutschland getroffen werden, sondern sich Prozesse und Industrien möglicherweise verlagern. Beziehungsweise, wir haben es ja schon gesehen, in einzelnen Fällen passiert das ja schon.
Machen Sie das auch? Gehen Sie weg aus Deutschland mit Produktionseinheiten? Mit Kapazitäten?
Wir sind weiterhin committed zu dem Standort. Frau Navidi hatte ja vorhin, da bin ich noch nicht drauf eingegangen, auf die Internationalität hat sie angesprochen. Wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben knapp 180, 190 Standorte weltweit. Wir produzieren in der Regel in der Region für die Region, was natürlich die Abhängigkeit von Logistikketten und von entsprechenden Herstellkosten reduziert. Auf der anderen Seite haben wir ein klares Commitment auch zu Deutschland. Wir investieren generell ca. 100 Millionen in den Standort Deutschland. Und ich glaube, ein Vorzeigeprojekt, was auch wirklich klar zeigt, wie committed wir sind, ist, wir haben vor circa 2 Jahren das größte Innovationszentrum für Klebstoffe weltweit, nicht nur für Henkel, sondern in der Klebstoffindustrie in Deutschland, in Düsseldorf aufgesetzt und eröffnet. Wir haben da knapp 130 Millionen Euro in ein Center investiert, den wir Inspiration Center oder Innovationscenter nennen, der sich vor allem um das europäische Geschäft kümmert. 600 Forscher, die wir dort und Entwickler, die wir dort gebündelt haben. Und ich glaube, das ist ein klareres Bekenntnis, ich sage jetzt mal, für den Standort Deutschland. Aus unserer Sicht, glaube ich, gibt es da nicht. Und das zeigt sich auch, dass das eine sehr, sehr gute Entscheidung war. Wir haben sogar in diesem Center auch Labore von unseren Kunden mit integriert. Also wir bringen Kunden und unsere eigenen Henkel-Forscher und Entwickler zusammen. Und das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Entscheidung gewesen, um nah am Kunden zu sein.
Ich habe noch mal eine Frage zu Russland. Sie haben sich damit beschäftigt, haben innerhalb von 8 Wochen gesagt, wir gehen aus Russland raus, haben tausende Arbeitsplätze dort abgegeben, haben Milliarden ja Umsatz auch verloren. Gab es da einen Druck oder wie trifft man denn so eine Entscheidung? Weil manche bleiben ja oder blieben ja drin und irgendwie hat sich das dann so ein bisschen gefühlt relativiert. Sie haben da ja unnötig Geschäft aufgegeben, oder?
Naja gut, ich glaube nicht, dass wir unnötig Geschäft aufgegeben haben. Ich glaube, auch heute bin ich der Meinung, dass die Entscheidung, die wir getroffen haben, die richtige für Henkel war. Wenn man sich die Kriegssituation anschaut und die Frage, ob man langfristig in Russland Geschäfte machen kann und möchte. Ich meine, es gab erst vor 2 Wochen das 14. Sanktionspaket, was neu verabschiedet worden ist. Und auf das Thema haben wir uns das nur von innen aus angeschaut, also aus dem Unternehmen heraus, nicht. Es gab natürlich auch einen öffentlichen Druck. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass teilweise in Geschäften in Deutschland, ich nenne es jetzt mal Aktivisten, die eben gegen Russland unterwegs waren, unsere Produkte mit gelabelt haben, im Sinne von, das ist ein Unternehmen, was noch Geschäft in Russland macht. Und ich sag mal, die Situation von Henkel ist nun mal, dass wir einer der bekanntesten Konsumgüterhersteller in Deutschland, in Europa sind. Und von der Seite hat natürlich der öffentliche Druck dort eine Rolle gespielt, aber letztendlich auch eine Wertefrage, nämlich die Frage, ob wir in so einem Umfeld noch wirklich gute Geschäfte machen können oder wollen. Und das haben wir relativ klar beantwortet. Wir haben es mit Nein beantwortet. Und das ist eigentlich die Situation. Also von der Seite, ja, eine sehr schwierige Entscheidung, wahrscheinlich eine meiner schwierigsten. Und die habe ich ja nicht alleine getroffen, sondern wie Sie ja wissen, ist ja der Henkel-Konzern immer noch von einem Mehrheitsaktionär der Henkel-Familie auch getragen. Und das war natürlich eine Entscheidung, die wir nicht nur im Vorstand, sondern auch mit dem Gesellschafterausschuss und dem Aufsichtsrat getroffen haben. Und die haben wir gemeinsam getroffen und eindeutig. Und das ist sicherlich herausfordernd gewesen. Aber wie gesagt, rückblickend aus meiner Sicht immer noch die richtige Entscheidung.
Was passiert in solchen 8 Wochen? Also überlegen sich dann den Imageverlust oder wie sie es abwickeln oder bemisst man das Risiko jeden Tag neu? Was ist da passiert?
Ja gut, das sind natürlich verschiedenste Themen, die passiert sind. Natürlich haben wir uns, nenne es jetzt mal der Henkel-Kommunikationschef und sein Bereich, haben sich natürlich sehr intensiv um die Imagewerte und die Reputation entsprechend gekümmert. Wir haben Experten aus sicherheitspolitischer Sicht mit einbezogen, mit denen wir Kontakte hatten. Zum Beispiel Professor Massala, den Sie sicherlich auch schon, der ja auch relativ breit auch in der Öffentlichkeit wirksam war. Wir hatten Kontakt mit der Bundesregierung, mit Bundeskanzleramt. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich auch intensiven Kontakt mit unserem Geschäft vor Ort in Russland, weil wir haben auch einige Produkte natürlich eingestellt gehabt, relativ schnell, weil da zumindest die Möglichkeit eines Dual Use hätte sozusagen möglich sein können. Und da wollten wir natürlich gar nicht sozusagen mit in Verbindung gebracht werden, im Sinne von, dass diese falsch benutzt werden. Bei Wasch- und Reinigungsmitteln und bei Kosmetikprodukten ist das natürlich nicht der Fall. Und von der Seite war das ein sehr komplexes, vielfältiges Thema, mit dem wir uns, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich glaube, in den 8 Wochen hatten wir mit Sicherheit 15, 20 Vorstandssitzungen, weil dieses Thema sich ja natürlich teilweise täglich verändert hat. Und gleichzeitig dürfen wir auch eins nicht vergessen, wir haben ein großes Geschäft in der Ukraine, wo wir 4 Produktionswerke haben, mehr als 600 Mitarbeiter. Wir hatten viel Einsatz auch unseres Teams für die Ukrainer, um dort zu helfen und natürlich auch durch die Nachbarländer. Also ein sehr komplexes Konstrukt. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich weiß nicht, ob Sie sich da auch noch erinnern können, wir hatten unsere Hauptversammlung am Ende April, ich habe jetzt das Datum nicht mehr genau im Kopf, und waren an dem Wochenende vorher konfrontiert mit einer Situation, mit einem großen Massaker in einer der ukrainischen Städte in Butscha. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern können, an die Bilder. Und das war 48 Stunden vor unserer Hauptversammlung, wo wir natürlich dann auch in der Hauptversammlung auch entsprechend großen Druck bekommen haben. Obwohl das ja gerade mal 6 Wochen oder 4 Wochen nach Kriegsbeginn war. Und von der Seite war der Druck schon immens aus verschiedenster Sicht. Aber ich denke, wir haben das ich glaube, vernünftig für uns geregelt. Und wir, wie gesagt, wir sind überzeugt, dass die Entscheidung für alle Stakeholder am Ende des Tages die richtige ist.
Wie ist Henkel bezüglich der USA aufgestellt? Denn die nächste große Krise, die bevorstehen könnte, ist möglicherweise eine Trump-Präsidentschaft mit isolationistischer Politik und für Deutschland negativer Zollpolitik. Wie sichern Sie sich da ab? Wie sind Sie in den USA aufgestellt?
Ja gut, also das Erste ist erstmal, natürlich ist die USA für uns nicht nur ein riesiger Markt, sondern wir sind dort auch extrem stark vertreten. Knapp, also wenn man jetzt Beginn des Jahres sich anschaut, knapp 30% unseres Geschäftes machen wir in den USA. Und ich hatte es ja eben schon angedeutet, wir haben eine Überzeugung, in the region for the region, also in der Region für die Region zu produzieren und auch zu verkaufen. Und am Ende des Tages sind wir in den USA lokal aufgestellt. Das heißt, wir verschiffen keine Produkte aus Deutschland oder aus anderen Regionen großartig nach den USA, sondern das, was wir in den USA und in Kanada benötigen in Nordamerika, wird in Nordamerika entsprechend hergestellt. Und das ist sicherlich, glaube ich, ein entsprechender Vorteil, der uns bei bestimmten Themen, gerade Sie haben ja eben das Thema Zollpolitik angesprochen, jetzt für uns nicht in Anführungsstrichen die größte Herausforderung ist. Auf der anderen Seite, wir hatten ja schon mal eine Regierung unter dem Leadership von Herrn Trump und sind dort zurechtgekommen, so wie wir auch jetzt unter der Regierung von Herrn Biden zurechtkommen. Und aus der geschäftlichen Sicht sehe ich das natürlich, sind die Dinge immer schwierig, weil eins ist ja klar, egal ob der Präsident demokratisch oder republikanisch ist, ich denke, die USA hat eine Mentalität in erster Linie an sich zu denken. Und der Herr Biden hat ja auch den Investment Fund, den Inflation Reduction Act aufgesetzt, um auch wiederum das heimische Geschäft sehr stark zu pushen und zu forcieren. Und das ist, glaube ich, eher eine Frage, wie wichtig oder wie problematisch das für Deutschland und Europa ist und weniger, wie wichtig das oder problematisch das für Henkel ist. Also wir sind, glaube ich, insgesamt mit unserem Setup gut aufgestellt, lokal, und damit von bestimmten Tendenzen natürlich, sage ich jetzt mal, nicht direkt abhängig. Wir haben auch eines unserer größten Werke im Konsumentenbereich in den USA, in Bowling Green. Auch da sind wir mit den lokalen Behörden. Ich habe vor kurzem den Governor entsprechend getroffen. Also wir sind da in einem Austausch, so wie man das auch entsprechend macht, um das eigene Geschäft natürlich auch zu unterstützen.
Die Konjunkturprognosen für die USA sind deutlich besser als die für Europa und viele andere Teile der Welt. Streben Sie hier einen Expansionskurs an?
Naja, das ist ja schon mit dem, was ich Ihnen gerade gesagt habe, knapp 30% unseres Geschäftes. Ich denke mal, vor 10 Jahren, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau parat, da waren das vielleicht 20%, machen wir das ja. Wir sehen den amerikanischen Markt als einen sehr wichtigen Markt. Und das ist sicherlich auch etwas, was ich immer wieder an Amerika bewundere. Die Krisen kommen in Amerika genauso, wie sie in Europa kommen. Aber der Amerikaner schafft es per se, die Dinge immer schneller zu beheben. Bei dem ist das Glas in der Regel halb voll und nicht halb leer. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns in Europa insgesamt mitnehmen sollten. Wir sprechen zu viel immer über die Probleme und die Herausforderungen, anstatt diese anzugehen. Und wir haben jetzt gerade vor 6 Monaten unser Klebstoffgeschäft mit 2 größeren Akquisitionen entsprechend supported, Critica Infrastructure und Seal for Life, also Dinge oder Geschäfte, die im Bereich Maintenance, Repair hineingehen, eine neue Plattform, die wir da aufbauen. Also für uns ist Amerika wichtig, wir investieren in Amerika und das wird sich auch in der Zukunft nicht ändern.
Jetzt klingen Sie so etwas wie ein Berufsoptimist. Der BDI, der Bundesverband der Deutschen Industrie, sagt zum Beispiel, die Ampelpolitik habe der deutschen Wirtschaft 2 verlorene Jahre gebracht. Sehen Sie das ähnlich kritisch?
Also erstmal bin ich kein Berufsoptimist, sondern ich bin ein Optimist als Mensch. Von der Seite, das ist erstmal das Allerwichtigste. Weil wenn ich das nicht wäre, dann wäre ich wahrscheinlich, jetzt kommen wir zu Ihrer Ihrem Eingangsstatement zurück, hätte ich das, glaube ich, 4,5 Jahre nicht ausgehalten beziehungsweise überstanden. Ich bin jetzt, also ob wir das jetzt 2 verlorene Jahre sind oder nicht, das würde ich jetzt erstmal gar nicht bewerten wollen. Was ich bewerten möchte, ist, dass wir in bestimmten Fragestellungen sehr lange immer brauchen, um Entscheidungen zu treffen. Und ich bin zumindest jemand, der überzeugt ist, dass ein Industriestrompreis im Sinne von eine Brücke im Rahmen dieser Klimaentwicklung oder der Klimaneutralität, dass wir die brauchen oder dass wir die gebraucht hätten. Aber anstatt da 1,5 Jahre zu diskutieren, ob wir sie brauchen oder nicht, wäre es besser, nach 3 Monaten sagt man oder nach 6 Monaten, wir brauchen, also wir kriegen sie oder wir kriegen sie nicht, weil dann kann ich mich darauf einstellen und kann mir Alternativen suchen, unabhängig davon, was meine persönliche Meinung jetzt dazu ist. Und ich glaube, wir diskutieren zu viel und entscheiden nicht schnell genug. Und sicherlich ist das nicht hilfreich, das wissen wir ja aus dem normalen Leben. Es ist schon immer schwierig, zu zweit eine Entscheidung zu treffen. Aber zu dritt eine zu treffen, im Sinne jetzt regierungstechnisch, ist, macht das Ganze natürlich nicht noch einfacher, sondern es sind dann einfach zu viele wahrscheinlich individuelle Interessen da, um entsprechende Kompromisse zu finden. Also von der Seite denke ich, wir müssen schneller werden in unseren Entscheidungen. Das gilt jetzt nicht, das gilt auch für mich als Unternehmen. Ja, auch wir müssen gerade, wenn Sie mit 50.000 Mitarbeitern oder knapp 50.000 Mitarbeitern unterwegs sind, haben Sie ja auch oft viele Hierarchiestufen. Auch da müssen wir gucken, dass wir Entscheidungen auf die richtige Ebene bringen und sie auch vor allem schnell und agil machen. Das ist also nicht nur etwas, was ich in der Politik sehe, sondern auch bei mir selbst im Unternehmen, und daran arbeiten wir. Aber das gilt generell natürlich auch für uns als Land, Deutschland, wenn wir uns in dem Kontext mit den USA, mit China entsprechend auch in Zukunft behaupten wollen.
Sie sprachen eben kurz Innovation an. Deutschland hinkt hinterher, die USA sind führend. Wie ist das in einem Unternehmen? Sagen Sie da zum Beispiel auch im Hinblick auf unsere Forschung und Entwicklung, ach, dieses und jenes, das machen wir lieber in den USA, weil da die Regulationen geringer sind, das Humankapital ist da, die Prozesse sind ausgefeilter, da geht halt alles schneller? Oder das würden Sie nicht in Betracht ziehen bei Ihrer Entscheidung?
Gut, also für uns ist wichtig, wir wollen immer nah am Kunden sein und an den Produktionsanlagen unserer, also an den Produktionsanlagen unserer Kunden oder nah an unseren Konsumenten. Deswegen das, was ich eben angesprochen habe mit dem Innovationszentrum, was wir in Düsseldorf hier haben. Wir haben ein ähnliches gerade im Bau, in der Erstellung in Shanghai. Wir haben eine Entscheidung getroffen, das auch in Südamerika, in Brasilien zu machen. Wir haben ein neues Innovationszentrum in Bridgewater in den USA. Also wir sind schon sehr regional unterwegs, was Innovationsfähigkeit angeht. Manchmal haben Sie natürlich auch Kunden, die weltweit aufgestellt sind. Dann ist das sicherlich, dann beliefern Sie grundsätzlich eine Innovation weltweit. Aber der Großteil wird wirklich regional oder lokal bedient. Und von der Seite, deswegen stellt sich diese Frage so nicht, sondern es ist wirklich eine regionale Betrachtung in dem Zusammenhang. Und natürlich, weil gerade auch im Konsumentenbereich ist das Konsumentenverhalten auch sehr unterschiedlich. Ja? Also ja, wir haben ja in dem Konsumentenbereich neben dem Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft auch ein sehr starkes Haargeschäft. Und da ist es halt nun mal so, dass das asiatische Haar ein komplett anderes ist als das europäische. Und von der Seite, das, was hier in Europa funktioniert, funktioniert nicht sofort in Asien. Und das, was der Europäer gerne hätte, ist nicht das, was der Asiate in dem Zusammenhang benötigt. Sie haben in den USA das Thema Ethnic Hair, was eine sehr wichtige Rolle spielt. Also Sie sehen schon, Sie müssen allein schon auch aufgrund der Konsumenten regional unterwegs sein und nicht weltweit, was diese Themen angeht. Und dadurch werden natürlich auch Innovationen in Regionen gepusht. Und das ist sicherlich ein Teil unserer Strategie.
Wie finden Sie denn die Diskussion um mögliche Strafzölle gegen chinesische Produkte, E-Autos zum Beispiel?
Gut, am Ende des Tages glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Wettbewerbsfähigkeit grundsätzlich damit erhält, indem man innovative, leistungsstarke Produkte letztendlich auf den Markt bringt. Und ich denke, in dem Zusammenhang sollte sicherlich gelten Level Playing Field. Und von der Seite einzelne jetzt Aktionen, die zu beurteilen, weiß ich nicht, ist sicherlich schwierig, denn es gibt ja auch die Möglichkeit, dass China marktverzerrend eingreifen könnte. Also ich denke, man sollte vernünftigen Wettbewerb haben. Und da denke ich, wenn ich die Schleife dann machen kann, denke ich, dass wir in Europa nicht gut genug aufgestellt sind. Und da ich ja als Europäer hier sitze, unabhängig davon, dass ich in einem weltweiten Unternehmen tätig bin, denke ich, dass wenn wir langfristig Europa wettbewerbsfähig halten wollen, dass wir eben diese Fähigkeiten ausbauen müssen. Und ja, da glaube ich, kommen wir noch nicht dahin, wo wir eigentlich sein müssten.
Was konkret muss denn passieren in Europa?
Ja, also ich glaube, dass wir in eine Lage kommen müssen, dass wir sowohl finanzpolitisch als auch entscheidungspolitisch letztendlich zusammenkommen müssen, um Entscheidungswege letztendlich zu kürzen und in dem Zusammenhang zu überdenken. Und ich glaube, dass der Weg grundsätzlich der richtige ist, den wir da einschreiten. Aber ich glaube, wir müssten ihn noch konsequenter zu Ende denken und umsetzen. Und natürlich auch eine stärkere Positionierung gemeinschaftlich auftretend gegenüber den USA und China entsprechend zu machen und nicht Individualwege, dass Frankreich, Deutschland, wer auch immer einzelne Themen macht. Und Sie sehen das ja auch an dem Green Deal. Der ist an sich natürlich absolut richtig und wichtig, aber man muss ihn natürlich auch sinnvoll umsetzen. Und wenn ich einige Teilaspekte dazu sehe, gerade auch was das Thema Chemikalienverordnung angeht, dann haben wir da wieder, dass wir Bürokratie und Bürokratie aufbauen. Und wenn der Rest der Welt das anders handhabt, wie wollen wir dort Wettbewerbsvorteile erzielen? Also ich glaube, wir tun uns da manchmal selber keinen Gefallen mit den Dingen, die wir in der Umsetzung dann in eine extreme Situation gehen.
Unternehmen geraten immer mehr zwischen politische und gesellschaftliche Fronten. Einige CEOs haben sich explizit gegen die AfD ausgesprochen. Wie handhaben Sie das? Sie haben ja auch eine diverse Belegschaft, Sie sind global tätig. ESG, also Nachhaltigkeit, ist ein Thema, was nicht mehr nur auf Gegenliebe überall stößt. Wie navigieren Sie dieses Minenfeld?
Ja, natürlich. Also erstmal glaube ich grundsätzlich, ich denke, ich weiß jetzt, also ich bin ja jetzt erst seit 5 Jahren oder knapp 5 Jahren in der Position, aber ich denke, dass Wirtschaftslenker erstmal grundsätzlich nicht mehr allein sich nur noch darauf zurücklassen können, dass sie sagen, ich steuere ein Unternehmen und was dann links und rechts von mir passiert, gerade auch im politischen Umfeld, ist mir egal, sondern ich denke, wir haben als CEOs von großen Firmen, aber auch von mittelständischen Firmen, das ist eigentlich unabhängig davon, die Aufgabe aus meiner Sicht und die Pflicht, uns auch zu entsprechenden Themen auch zu positionieren und da auch Stellung zu benehmen. Wenn ich jetzt mal mit dem Thema Nachhaltigkeit anfange, für mich ist die Nachhaltigkeit kein Modethema oder ein Positionierungsthema, sondern ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir das Thema richtig anpacken, das zu einem Wettbewerbsvorteil auch umgesetzt werden kann. Deswegen spielt auch bei Henkel das Thema Nachhaltigkeit im Rahmen unserer strategischen Agenda, in unserer Wachstumsagenda eine zentrale Rolle. Teilweise kriegen wir da auch von Pushback von unseren von Kunden, von Konsumenten, die natürlich dann fragen, ja, warum muss ich jetzt für dieses Produkt 50 Cent, 1 Euro, was auch immer mehr bezahlen? Aber ich denke, auch da muss man eine gewisse Haltung bewahren und muss das entsprechend darstellen und konsequent umsetzen. Und zu dem politischen Umfeld, ich denke, dass extreme Situationen, egal ob sie rechts oder links sind, insgesamt der Wirtschaft nicht zuträglich sind. Und auch wir haben hier eine sehr klare Stellung bezogen, dass Hass und Gewalt keinen Platz bei Henkel hat. Und Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, wir haben ja auch sämtliche Nationalitäten und Religionen bei uns im Unternehmen letztendlich zusammengebracht und zusammengeführt. Und für uns sind Vielfalt und Demokratie wesentliche Pfeiler, wovon wir überzeugt sind, dass das sich das auch langfristig positiv auf das Geschäft auswirken wird. Und das ist am Ende des Tages natürlich auch aus meiner Sicht gut für die Wirtschaft.
Kann das Ihre Brands beschädigen, wenn beispielsweise die AfD in Ostdeutschland Landtagswahlen gewinnt?
Da sehe ich jetzt keinen direkten Zusammenhang zwischen, sage ich jetzt mal, unseren Marken und dem von Ihnen geschilderten Thema. Denn die Situation ist ja jetzt, es muss uns ja auch bewusst sein, wir sind ja jetzt nicht nur in Deutschland mit einer Situation konfrontiert, wo rechtsextreme oder rechtsorientierte Parteien deutlich an Zuwachs gewonnen haben, sondern das ist ja in unseren Nachbarländern, sei es im westlichen oder aber auch im östlichen Bereich, nicht anders. Also ich glaube, da sehe ich keinen direkten Zusammenhang. Aber man sieht natürlich, dass die Themen, die damit verbunden sind, den Leuten und teilweise natürlich auch zu Recht Sorgen machen, wie es weitergeht. Und ich glaube, da muss die Politik Antworten finden. Aber, und da bin ich eben der Meinung, da will ich das will ich jetzt nicht das Thema nur bei der Politik platzieren, sondern das ist ein gesellschaftliches Thema und da haben wir alle ein Stake drin. Wir haben ja sehr stark über Krisensituationen gesprochen, aber ich denke, eine starke Wirtschaft, gute Arbeitsplätze, und am Ende des Tages Wohlstand sind natürlich auch sehr gute Voraussetzungen, dass Vertrauen in Demokratie und damit eher im Sinne der Mitte Stärkung, dass dieses passiert und weniger Anhaltspunkte gibt, dass derartige Entwicklungen sich weiter ausbreiten.
Was sind für Sie die größten Herausforderungen, wenn Sie Ihre Strategie planen? Haben Sie zum Beispiel auch mit Fachkräftemangel zu kämpfen? Wir sprachen, da spielt das Thema Migration ja auch mit rein. Wir haben die extreme politische Ungewissheit. Wie finden Sie sich durch dieses Dickicht?
Gut, ich denke, ein großes Learning für mich. Sie hatten ja vorhin bereits gefragt, was war das Learning aus der Pandemie? Die Pandemie war ja nur ein Aspekt. Wie gesagt, wir hatten ja dann das Thema geopolitische Themen, Materialpreisveränderungen und. Ich glaube, für uns, wir haben immer an unserer Strategie festgehalten. Und ich glaube, da bedarf es eben, und das ist für mich wichtig, einer gewissen Kontinuität. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, nicht nach einem Aufflammen von bestimmten Themen seine Strategie oder seine Überzeugungen zur Seite zu legen. Ich glaube, insgesamt wird natürlich gerade das Thema Artificial Intelligence gerade für die Zukunft noch sehr viele, nicht nur technologische Veränderungen, sondern auch aus signifikante Auswirkungen auf die Arbeitsplatzsituation, auf Fachkräfte nehmen. Ich denke, in der Konsequenz, Unternehmen müssen viel flexibler und noch schneller entsprechend auf derartige Situationen reagieren. Ich denke, wir haben in den letzten 4,5 Jahren viele Proofpoints geliefert und auch viele Herausforderungen gehabt, um genau diese Schnelligkeit oder diese Reaktionsschnelligkeit beweisen zu müssen. Und deswegen denke ich, in unserem Zusammenhang, wir haben eine klare Strategie, wo wir, glaube ich, jetzt sehen, dass diese Strategie greift, auch in Form von Resultaten, nicht nur in Form unserer Ergebnisrechnung, sondern auch wie der Aktienmarkt in letzter Zeit darauf reagiert. Und das eben zu kombinieren, eine Strategie, die man auch anpasst mit Flexibilität, ich glaube, das ist das Entscheidende in den Zeiten.
Sie waren ja Ihr ganzes Leben bei Henkel, wenn ich das richtig sehe. Als Sie angefangen haben dort, konnten Sie sich jemals vorstellen, dass Sie zum CEO aufsteigen würden, dass Sie der Chef sein würden?
Gut, ich bin zwar schon lange bei Henkel, aber mein ganzes Leben noch nicht. Also ich habe es geschafft, in diesem Jahr, im 29. Jahr bei Henkel zu sein. Also habe während meines Studiums zwei Unternehmen gegründet. Eine Unternehmensberatung, die immer noch aktiv ist, eine studentische Unternehmensberatung in Berlin. Bin dann aber in 95 zu Henkel. Das war mein erster Arbeitgeber im Sinne eines klassischen großen Unternehmens. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir natürlich vieles vorgenommen, aber nicht, dass ich irgendwie mal CEO dieses Unternehmens oder eines anderes Unternehmens werden könnte oder wollte. Was ich immer wollte, war, ich wollte immer spannende Jobs haben, die mir die Möglichkeit geben, viel zu lernen, neue Herausforderungen zu haben und Spaß zu haben. Und ich bin halt 29 Jahre hier geblieben, weil ich immer das bekommen habe. Ich habe, weiß nicht, wenn ich das vielleicht kurz reinbringe, ich habe als Vorstandsassistent in Forschung und Entwicklung angefangen. Damals war Forschung und Entwicklung noch ein sehr zentraler Bereich, der auch im Vorstand vertreten war. Ich hatte BWL und Chemie studiert, war also prädestiniert und wollte auch irgendwo in die chemische Industrie und habe die Möglichkeit halt gehabt, als Vorstandsassistent anzufangen. Bin danach in den Unternehmensbereich Kosmetik gegangen, habe dort die Möglichkeit gehabt, im Controlling Themen zu bearbeiten, war dann zuständig für regionale Expansion in Nordamerika und in Asien, bin als einer der ersten Finanzleute ins Marketing gegangen, bin anschließend in die USA gegangen, habe das größte Projekt von Henkel damals als Akquisitionsprojekt geleitet, die Akquisition von Dial, bin dann zurückgekommen, habe die Strategie verantwortet von Henkel, habe dann die Akquisition von National Starch aus Unternehmenssicht, also aus Corporate-Sicht betreut, bin dann Finanzdirektor einer der Sparten gewesen. Warum sage ich das alles? Weil ich eben alle 2-3 Jahre immer wieder eine neue Herausforderung bekommen habe, die teilweise, und das ist das Gute bei Henkel, also ich wurde gefördert, aber auch gefordert, hatte immer Vorgesetzte, die auch gesehen haben, hey, den kannst du weiterentwickeln oder dem kannst du noch was anderes geben, habe aber selber auch die Initiative gehabt, letztendlich Dinge anders machen zu wollen oder andere Dinge kennenzulernen. Und das ist sicherlich auch ein Tipp, den ich immer wieder den jungen Berufsanfängern gebe. Das eine ist, natürlich braucht ihr, das könnt ihr nicht beeinflussen, einen guten Chef oder eine gute Chefin, die euch auch fördert. Auf der anderen Seite dürft ihr aber auch nicht da sitzen in eurem Sitz und warten, dass einer auf euch zukommt. Ihr müsst also auch eure Karriere selbst in die Hand nehmen. Und diese Möglichkeit hat Henkel mir immer geboten, alle 3 Jahre was anderes zu machen. Und das hat letztendlich mich davon überzeugt, bei Henkel zu bleiben. Gut, und irgendwann, wenn sie dann natürlich weiter aufsteigen, dann denken sie vielleicht schon mal danach, ob man vielleicht in den Vorstand könnte oder nicht. Aber es war jetzt nie für mich irgendwie ein ausgesprochenes Ziel zu sagen, meine Erfüllung meiner Karriere ist nur dann gegeben, wenn ich in den Vorstand eines DAX-Unternehmens oder eines mittelständischen Unternehmens komme. Also von der Seite, das war nie der Fall. Also ich war immer intrinsisch motiviert aufgrund der Herausforderungen des Jobs und das hat mir immer Spaß gemacht. Und das ist ja die andere Komponente, das sage ich auch immer jedem, wenn du morgens zur Arbeit kommst und merkst, dass du keinen Spaß hast. Natürlich gibt es Tage, wo es mal nicht so gut läuft, auch beim CEO ist das so, ist es dann halt so, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man noch entweder im richtigen Job oder im richtigen Unternehmen ist. Und das gab es bei mir bei Henkel nie, also bin ich auch immer noch hier.
Aber wenn Sie sagen, alle 3 Jahre neuer Job, jetzt hängen Sie seit 4,5 Jahren schon fest in der aktuellen Position. Wie fühlt man sich denn da?
Da fühlt man sich weiterhin sehr gut, weil ich war ja fast 9 Jahre Finanzvorstand und habe ja auch nicht schneller gewechselt. Und von der Seite, also Spaß beiseite, Sie wissen ja, wie ich das meine, ob das jetzt 3 Jahre sind oder 4 Jahre. Ab einem gewissen Karrierepunkt geht es natürlich nicht mehr in der gleichen Geschwindigkeit weiter, was die Veränderungen von Jobs angeht. Aber ich glaube, es ist wichtig, am Anfang seiner Karriere möglichst viel kennenzulernen. Ich bin also mehr der Verfechter einer generalistischen Ausbildung anstatt eines Schornsteins. Auf der anderen Seite, wie gesagt, soll man auch das machen, was einem gefällt. Und wenn es Mitarbeiter und Kollegen gibt, die sagen, das Einzige, was für mich relevant ist, ist Marketing, ja, dann ist das so. Dann soll man das auch fördern. Man muss sich halt nur bewusst sein, dass natürlich dann die Pyramide möglicherweise schneller etwas enger wird, anstatt dass sie breiter ist, wenn man sich eben generalistischer aufstellt.
Sie sagten, nicht jeder Tag ist ein guter Tag für einen CEO, aber Ihr Aufstieg war stetig. Vielleicht jetzt für unsere Zuhörer zum Mut machen. Gab es bei Ihnen auch mal eine Krise, irgendwas, wo Sie gesagt haben, oh je, jetzt habe ich was ganz Schlimmes verbockt, wie komme ich da wieder raus? Irgendwas, wo auch Sie mal eine Herausforderung auch persönlich hatten?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich jetzt Ihre Sprache aufnehme, dass ich mal sowas Richtiges, Komplettes verbockt habe, weiß ich nicht. Aber der Punkt ist, ich glaube, viel wichtiger als das ist, ich hatte am Anfang meiner Karriere eigentlich den Punkt, Fehler zu machen oder Rückschläge zu akzeptieren, war sicherlich nicht mal eine meiner Stärken. Und ich denke, wenn man weiterkommen will, muss man Risiken eingehen und muss damit auch leben, dass mal etwas nicht klappt. Und das ist etwas, was ich aktuell zusammen mit meinen Kollegen versuche, der Organisation klarzumachen. Wir müssen unternehmerisch tätig sein und wir müssen dabei auch Risiken eingehen. Und die Risiken führen definitiv dazu, dass Fehler gemacht werden. Also das die sogenannte Failure Culture, die sicherlich in großen Konzernen oft nicht so gut ausgeprägt ist, auch bei Henkel in der Vergangenheit nicht ist oder war. Das ist sicherlich etwas, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe, Leute zu ermutigen, diese Risiken auch einzugehen. Und dann liegt es natürlich auch an den oberen Führungskräften, unter anderem auch an mir, dann nicht den Fehler zu machen, die Fehler, die dann gemacht werden, sofort zu bestrafen. Wenn man natürlich den gleichen Fehler mehrmals macht, ist das natürlich nochmal wiederum eine andere Fragestellung. Und ich habe definitiv gelernt, mehr zuzulassen. Und ich glaube, das ist auch in der Position des CEOs nochmal ein ganz entscheidender Schritt. Der CFO hat ja immer nochmal eine andere Rolle. Der hat ja auch eine gewisse, wie es im Namen ja auch vom Controlling aufgesetzt ist, da kommt ja auch das Wort Kontrolle ein bisschen vor. Da gibt es auch gewisse Themen, wo man natürlich auch der Bad Guy sozusagen in der Company ist. Aber ich glaube, gerade im Hinblick auf diese Veränderung zum CEO war das für mich ein ganz wichtiger Schritt, da mich auch zu ändern. Und da denke ich jetzt mal als Feedback, das, was ich bekomme, dass ich das auch in der einen oder anderen Situation schon ganz gut sozusagen hinbekomme. Und am Ende des Tages geht es ja darum, jeden Tag an sich zu arbeiten und zu lernen. Das gilt auch für den CEO, das gilt für jeden. Und das ist das Feedback, was ich bekomme. Und von der Seite, das ist, glaube ich, auch eine der großen Fähigkeiten, die man als Vorstand oder als Unternehmenslenker haben muss, auch sozusagen die Einsicht zu haben, dass nicht alles das, was man in der Vergangenheit gemacht hat, das Richtige ist, sondern eben offen zu sein, zu lernen und das dann ganz auch umzusetzen.
Aber das gerade das Offensein ist ja ganz, ist ja wichtig. Wenn Sie jetzt seit fast 30 Jahren bei Henkel sind, wie bewahren Sie sich denn den Blick von außen, damit sie nicht den Wald vor lauter Bäumen quasi übersehen?
Naja gut, ich meine, also das eine ist sicherlich, ich habe mit Frau Bargell einen super Sparringspartner als Vorsitzende des Gesellschafterausschusses und des Aufsichtsrates von Henkel, wo wir uns sehr intensiv austauschen. Ich hole mir selber sehr viele externe Meinungen ein, Expertisen. Ich war vor einigen Wochen auf dem Microsoft CEO-Gipfel, als Beispiel jetzt, wo Satya Nadella eingeladen hat oder die Sicherheitskonferenz in München oder wo wir uns ja auch schon das ein oder andere Mal gesehen haben in Davos beim Weltwirtschaftsforum, wo man ja mit unterschiedlichsten Perspektiven konfrontiert wird. Es ist aber jetzt nicht nur zum Beispiel Frau Bargell, sondern der Gesellschafterausschuss hat bei Henkel ja auch sehr tolle Mitglieder, die letztendlich, wo wir im kontinuierlichen Austausch sind, wo wir Mitarbeiter, wo wir Leute haben, die aus der Industrie, aus dem Konsumgüterbereich sind, wo ich relativ offen an die Themen rangehe. Und am Ende des Tages ist natürlich das Allerwichtigste der Austausch mit den Kunden. Also der Punkt ist ja, am Ende des Tages machen wir das, was wir machen, dazu, um unsere Produkte entweder an die Konsumenten oder an unsere Kunden zu bringen. Und die sagen uns auch natürlich, was gut läuft, was weniger gut läuft. Und das sind, glaube ich, wichtige Pfeiler, um sozusagen nicht betriebsblind zu werden oder im eigenen Saft zu schmoren, sondern eben sich die Dinge von links und rechts auch mitzunehmen.
Wenn bei Ihnen zu Hause auf der Waschmaschine mal nicht Persil steht, sondern irgendwie ein Konkurrenzprodukt, fällt Ihnen das auf?
Das ist eine unrealistische Option.
Inwiefern?
Das gibt es nicht.
Sie bringen immer was von der Firma mit, oder wie machen Sie das denn?
Naja, sagen wir es mal so, das ist so, dass auch die Familienmitglieder der Familie Knobel von Henkel überzeugt sind.
Okay, aber es ist noch nie passiert, dass Persil ausverkauft war, dann kamen die mit einer anderen Dose um die Ecke und sie machten Stress, sowas passiert quasi nicht.
Also erstmal, es ist halt das beste Produkt und da sollte man halt nie von weggehen. Persil ist Persil, da weiß man, was man hat. Den kennen Sie vielleicht noch, den Spruch. Der endete dann mit Guten Abend. Das war der damalige Pressesprecher, der vor mehr als 30, 40 Jahren die Werbung von Persil eingeläutet hat. Aber
das war die Clementine, glaube ich, ne?
Nee, jetzt sind sie auf der falschen Fährte. Das kommentiere ich auch nicht weiter. Die Clementine, die gehört zu jemand anders. Entscheidend, nein, also Spaß beiseite. wichtig ist ja, natürlich sind wir überzeugt von unseren Produkten, aber man muss natürlich auch, jetzt mal unabhängig vom eigenen Haushalt, man muss natürlich auch schauen, was der Wettbewerb macht und muss das auch entsprechend testen und muss sich damit auch natürlich arrangieren. Die haben natürlich auch sehr gute Produkte, auch das ist klar. Und aber ich denke schon, dass der Haushalt meiner Familie schon sehr überzeugt ist von Henkel.
Sie erwähnten eben die zunehmende Wichtigkeit von künstlicher Intelligenz. Wie bilden Sie sich da weiter? Bekommen Sie spezielle Schulungen oder spielen Sie da so ein bisschen nebenbei mit rum? Was sind da so Ihre Tipps, wie man sich am besten damit vertraut macht?
Ja, also Digitalisierung ist natürlich jetzt ein Thema, mit dem wir uns schon seit längerer Zeit sehr intensiv beschäftigen. Wir haben unsere Digitalisierung und IoT-Mannschaft vor über 4,5 Jahren zusammengeführt in einen Bereich, den wir DX nennen oder Henkel DX. Wir haben dort in der zwischenzeitlich eine sehr starke Organisation aufgebaut. Wir haben strategische Partnerschaften aufgesetzt mit Microsoft, mit Adobe und mit SAP. Und das sind natürlich Firmen, die natürlich in diesem Technologiebereich natürlich alle ihre Ressourcen hineinsetzen. Und das ist etwas, was wir gar nicht kopieren wollen und auch nicht können, sondern da geht es wirklich darum, von diesen Unternehmen zu lernen. Wir haben als das Thema Artificial Intelligence aufgekommen ist, haben wir uns sehr intensiv im Vorstand damit beschäftigt und haben teilweise lange Sessions im Sinne von Trainings und Schulungen für den Vorstand, für den Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss auch gemacht. Weil wenn Sie entscheiden wollen, dann müssen Sie natürlich auch ein gewisses Know-how mitbringen, neben dem, dass Sie bestimmte Themen auch natürlich delegieren auf eine entsprechende Entscheidungsebene, wo es hinpasst. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben ein Digital Advisory Board seit mehr als 5 Jahren, wo wir neben Henkel-Leuten auch Expertise reingebracht haben, eben aus von Leuten, die sich sehr intensiv mit dem Thema Digitalisierung und unter anderem auch Artificial Intelligence auskennen, die dort auch investiert sind und. Also es sind verschiedene Bausteine letztendlich, die wir dort zusammengebracht haben. Grundsätzlich sehe ich großes Potenzial in dem Thema. Deswegen ist ja neben der Nachhaltigkeit und der Innovation auch das Thema der Digitalisierung eine der drei sozusagen Flanken, die wir sehen, um das Thema Wettbewerbsfähigkeit bei Henkel nach vorne zu bringen. Und das sind Themen, die halt sowohl im Industriegeschäft als auch im Konsumentengeschäft gelten. Und das haben wir eben gebündelt zentral, weil dort einfach um die Schlagkraft des Unternehmens insgesamt zu erhöhen.
Aber jetzt wird doch gewaschen und geklebt eigentlich immer. Hat KI da eine Auswirkung auf Ihre Produkte, auf Ihre Endprodukte?
Ja, auf jeden Fall. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, nehmen wir den Konsumentenbereich. Ein großes Thema ist ja, den Konsumenten davon zu überzeugen, dass unsere Produkte gut sind. Oder sehr gut, also ich spreche Werbung an, wenn Sie sehen, mit welchem Aufwand in der Vergangenheit Shootings für entsprechende Werbetrailer gemacht worden sind, haben Sie heute natürlich über Artificial Intelligence schon viele Möglichkeiten, die Shootings viel, viel schneller, wetterunabhängig und zu entwickeln. Das ist die eine Situation, wenn Sie daran denken, oder nehmen Sie das Thema Forschung und Entwicklung im Industriebereich. Wir müssen ja viele Tests aufsetzen, um zu schauen, inwieweit die Haltbarkeit, das Bonding unserer Produkte entsprechend wirkt, über entsprechende Roboter gesteuerte Themen, wo auch Artificial Intelligence eingesetzt wird, können Sie weltweit auf alle Forschungsergebnisse online zugreifen. Und früher kannte man ja noch die Bücher, wo jedes Forschungsexperiment eingetragen wurde und dann natürlich in dem Labor zugänglich war, die Ergebnisse, aber eben nicht weltweit. Und damit haben Sie erhebliche Einsparungen, was Zeiten angeht und Austausch von Know-how. Also das sind schon wesentliche Dinge, die unsere Art, wie wir arbeiten und wie wir Geschäft entwickeln, verändern werden.
Vielleicht abschließend, was ist der wichtigste Tipp, den Sie jungen Menschen oder Menschen, die ihren Job wechseln möchten oder auch die den Job verlieren, was ist so das Wichtigste, was Sie ihnen mit auf den Weg geben möchten? Auch vielleicht vor dem Hintergrund, was Sie gegenwärtig in Deutschland beobachten.
Also das eine habe ich schon genannt, gehe Risiken ein, und sei in einer Organisation eingebettet, die diese Risiken und damit auch Fehler toleriert. Zweitens, Erfolg ist nie das Ergebnis einer Einzelleistung. Das Ganze funktioniert nur im Team. Vielleicht kurzer Side-Effekt. Ich bin ja ein sehr begeisterter Fußballfan. Wenn man zumindest die Vorrunde sieht und sieht eine englische Mannschaft, die mit Einzelspielern bespickt ist, die eigentlich jedes Spiel 5-0 gewinnen müsste, sieht man aber aktuell zumindest, vielleicht ändert sich das noch, dass sie nicht als Team auftreten. Und deswegen ist die Teamleistung immer entsprechend wichtig. Und ganz wichtig, man lernt nie aus. Das habe ich ja angedeutet. Jeder, egal in welcher Position er im Unternehmen ist, muss sich die Zeit und die Muße nehmen, aus den Dingen, die er sieht, auch zu lernen. Und am Ende des Tages Optimismus, den ich, glaube ich, hoffentlich auch in der letzten Stunde ausgestrahlt habe. Aber das ist etwas, den ich aber nicht ausgestrahlt habe, sondern der Teil meiner DNA ist. Und ich glaube, das ist genug.
Danke, Carsten Knobel, das kam rüber, Ihr Optimismus, den haben wir gespürt. Haben Sie vielen Dank fürs Gespräch, Dankeschön und bis bald mal.
Dankeschön, Herr Knobel. Tschüss.
Gerne, ciao.
Vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unseren Podcast Biz & Beyond abonnieren würden und auch beim nächsten Mal wieder mit von der Partie sind.
Sie hörten Biz & Beyond, den Wirtschafts- und Erfolgspodcast von NTV. Produziert wird dieser Podcast von Andolin Sonnen aus dem Team der Audio Alliance. Die Redaktion übernahmen Sandra und ich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Tschüss.
Goodbye und bis zum nächsten Mal. Ihre Sandra Navidi aus New York und
Ulrich Reitz in Köln.